EHI Retail Insights. Der Podcast für alle, die im Retail entscheiden und die von den Besten lernen wollen.
Hallo liebe Payment-Interessierten, willkommen zur letzten Folge unseres EHI Payment Kongress Specials. Um euch die Zeit bis zum Kongress mit Payment-Content zu versüßen, spreche ich in dieser Special-Reihe mit verschiedenen Menschen aus dem Payment zu unterschiedlichen aktuellen Payment-Themen. Heute spreche ich über Payment-Trends mit dem Head of DACH Region and Country Manager Germany Verifone mit Michael Trinks.
Sicherlich wird sich Hardware verändern. Das hängt zum großen Maß auch davon ab, wie sich der Handel und die Dienstleister des Handels im Payment-Umfeld da entwickeln.
Ja, nächste Woche ist es soweit. Am 6. und 7. Mai treffen sich wieder über 600 Payment-Verantwortliche aus Handel, Mineralölbranche und Dienstleistung im Plenarsaal des ehemaligen Deutschen Bundestages in Bonn. Es geht um die neuesten Marktzahlen aus unserem Hause, Praxisberichte aus Handelsunternehmen und natürlich Networking ohne Ende. Danke an unsere Special-Supporter PayOne, Unsa, Verifone und Fobapay. Mein Name ist Caroline Martens und ich blicke mit euch gemeinsam in den Maschinenraum der wichtigsten und innovativsten Handels- und Dienstleistungsunternehmen. Meine erste Frage an Michael: Was schätzt du an der Moderation von Horst Rüther und Olaf Schrage?
Was schätze ich an der Moderation von Horst Rüther und Olaf Schrage? Also zum einen sind das natürlich super bekannte Leute, die machen das seit gefühlt immer, seit Ewigkeiten, den EHI Payment Kongress zu moderieren. Das heißt, wir als die Teilnehmer, als die dort sind, im Auditorium sind, wir wissen so ziemlich genau, was uns erwartet. Und was ich persönlich schätze, ist diese Fachkompetenz, die Erfahrenheit, mit der die beiden das machen. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Horst Rüther extrem rational und analytisch. Olaf Schrage immer mit der Emotionalität drin, mit dem Humor auch und mit den Spitzen, aber immer zielgerichtet auf die Sache, eben auf Payment, auf IT-Themen, auf Retail-Themen, auf das, was die Leute interessiert. Und diese zwei unterschiedlichen, ich sag jetzt mal Charaktere und Herangehensweisen an die Moderation, das ist das Spannende irgendwo. Ich würde mir wünschen, sie würden es noch ewig machen, aber da gibt es ja wohl ein paar Veränderungen.
Ja, die beiden sind ein wahres Dreamteam. Das habe ich auch schon total oft gehört und werden dieses und nächstes Jahr den Kongress noch moderieren. Übernächstes Jahr kommt dann ein neues Dreamteam auf die Bühne. Du bist ja auch schon lange im Payment. Ich habe mir hier notiert 27 Jahre. Ich glaube, das kommt ungefähr hin.
Das kommt ziemlich genau hin, ja.
Genau.
Seit 98, genau.
Ja, hast Handelsmanagement studiert, warst auch mal bei Karstadt, habe ich gesehen, auf deinem LinkedIn-Profil, Trainee-Abteilungsleiter, bist jetzt super lange im Payment unterwegs. Du bist, glaube ich, auch schon unzählige Male auf diesem Kongress gewesen. Du sagtest im Vorgespräch, hier kommt die Payment-Family zusammen. Du bist jetzt schon so lange dabei. Würdest du sagen, diese Payment-Family hat sich verändert?
Ja, ich bin in der Tat mindestens 20 Mal dabei gewesen oder 20 Jahre dabei auf dem EHI Payment Kongress. Insgesamt ist es tatsächlich eine Familie, die da zusammenkommt. Natürlich rein vom Alter her, von der Altersstruktur sich verändernd. Es sind die alten Hasen, sozusagen die Dinosaurier mit dabei, die Payment in Deutschland mit auf den Weg gebracht haben und entwickelt haben. Und ja, dann jetzt eben neue Gesichter, neue von neuen Unternehmen, aber auch neue Gesichter in den bekannten Unternehmen. Von der Seite her natürlich ein natürlicher Wandel, aber es kommen eben auch immer wieder neue Leute und neue Themen rein. Omnichannel ist heute das Thema, E-Commerce ist das Thema, Mobile Payment ist das Thema. Und von der Seite her natürlich eine Vielzahl von neuen Leuten und Kontakten.
Ja, und nächste Woche ist es dann auch schon soweit, am 6. und 7. Mai in Bonn. Ich bin gespannt, ob wir dieses Jahr die teilnehmenden Zahlen den Rekord brechen werden vom letzten Jahr, 650 Leute. Du hast heute Beobachtungen mitgebracht, Marktbeobachtungen, 4 Stück. Ich bin gespannt. Danach wissen wir, was dich beschäftigt, was Verifone beschäftigt. Auch wenn euch wahrscheinlich die meisten Leute kennen, kannst du vielleicht noch mal in ein, zwei Sätzen sagen, was macht Verifone?
Klar, Verifone ist eines der marktführenden Unternehmen, was Payment weltweit betrifft, global betrifft. Gegründet vor über 40 Jahren mal auf Hawaii, also das ist, glaube ich, eine kleine Anekdote. Dann aufs Festland nach USA gezogen, nach Kalifornien, mit einer recht wechselhaften Eigentümer- und auch Produktstrategie. Wir haben halt zu Hewlett Packard gehört, wir waren mal an der Börse, sind dann in Private Equity Besitz übernommen worden, eben von der Börse genommen worden und jetzt in dem Status auch unterwegs. Bekannt ist Verifone eigentlich als ein Hardwarehersteller, aber mittlerweile machen wir mehr als 50% unserer Umsätze weltweit mit Services rund um Payment, also Gateway Service, Acquiring Services, APM Services etc. pp. Aber natürlich, die Hardware ist unser großes Standbein, ist unser auch Aushängeschild nach draußen. Dort sind wir präsent mit über 45 Millionen Terminals weltweit. Allein in Deutschland verkauft in den letzten Jahren über 500.000, also eine halbe Million Terminals. Und wenn jeder die Zahlen, die der Dekaso publiziert, über die Terminalanzahl in Deutschland ungefähr 1,1, 1,2 Millionen, liegen wir bei einem Marktanteil von ungefähr 40% mit Abstufungen, je nach Branche, je nach Betriebsgröße im Handel. Wir sind sehr stark im Tier 1, Tier 2, im Retail-Bereich, aber auch eben in anderen Bereichen, unter anderem im Automatenumfeld. Von der Seite her rein auf Payment fokussiert, Payment-Hardware, Payment-Software und Services drumherum.
Und du bist 13 Jahre jetzt bei der Verifone. Und hast vier Sachen mitgebracht, über die du sprechen möchtest. Punkt 1 ist, wie du jetzt auch schon gesagt hast, Entwicklung der Hardware. Was ist da deine Beobachtung?
Richtig, also zunächst zu mir persönlich. Ich bin in der Tat seit 13 Jahren für das deutsche Geschäft zuständig, beziehungsweise sei mittlerweile für das Geschäft in Österreich und Schweiz mit dazu, also die klassische Dachregion. Vorher habe ich bei einem Acquirer-Netzbetreiber in verschiedenen Sales-Führungspositionen gearbeitet. Von daher kenne ich die Kundenseite der Verifone natürlich auch sehr gut. Was die Beobachtung, was die Themen angeht, die uns betreffen, die Payment-Lösungen im Markt betreffen, habe ich in der Tat vier Punkte mitgebracht, über die ich heute sprechen möchte. Das erste ist das Thema Hardware. Was hat sich da getan und was wird sich da tun in den nächsten Jahren? Zunächst ist, glaube ich, festzuhalten, Payment Terminals gibt es in dieser Art und Weise seit tatsächlich circa 35, 40 Jahren, also zufällig mit der Geburtsstunde auch von Verifone, wie ich es vorhin schon gesagt hatte. Und die sehen in diesem Setup, in dieser Art und Weise seit dieser Zeit relativ gleich aus, weil das eben ein sehr dediziertes Device ist, mit diesem dedizierten Einsatzzweck Zahlungen abzuwickeln. Also Zahlungen von einem Endkunden hin von seiner Bank, von seinem Konto in Richtung Händlerkonto zu transferieren über die ganze Prozesskette, die da dazwischen ist. Und dadurch, dass man natürlich reales Geld de facto behandelt, sind an diese Produkte entsprechende Sicherheitsanforderungen, entsprechende Zulassungsanforderungen geknüpft. Und die hat man klassischerweise dadurch gelöst, dass es in den Terminals ein HSM gibt, ein Hochsicherheitsmodul oder High-Security-Modul, wo Schlüssel drin sind, wo die Zahlungen, wo die ganzen Prozesse entsprechend verschlüsselt und abgesichert werden, um diesen Zahlungsfluss mit realem Geld entsprechend abzusichern. Weil am Ende des Tages gilt es um Milliarden von Euro, die da von A nach B transferiert werden, und das muss natürlich alles abgesichert sein. Deswegen sehen die Geräte seit Anfang der Entwicklung vom grundsätzlichen Setup relativ gleich aus. Es gab dann Geräte mit Drucker, es gab Geräte ohne Drucker, oder es gibt Geräte mit Drucker, es gibt Geräte ohne Drucker. Es gibt mobile Geräte, es gibt eben Automatenterminals, wie ich es eben schon erwähnt hatte, aber der grundsätzliche Aufbau, wie der Kunde auch mit diesem Gerät interagiert, ist seit Jahren relativ gleich. Was sich jetzt in den letzten Jahren getan hat, so seit circa 5, 6, 7, ist Folgendes. Es gibt Geräte ohne Tastatur, ähnlich wie heute ein Telefon. Also ein Telefon hat sich auch von einer Wählscheibe zu einer Tipptastatur zu einem Touchscreen entwickelt. Und die gleiche Entwicklung haben wir hier bei den Terminals. Und was wir auch sehen, ist die Veränderung im Betriebssystem in der Vergangenheit. Und teilweise ist das auch heute noch der Fall. wird die komplette Hardware, das komplette Betriebssystem und die Applikationssoftware von dem Terminal-Hersteller komplett in Eigenregie entwickelt. Und was wir jetzt eben in den letzten Jahren gesehen haben, dass eine Öffnung da stattfindet, dass zum einen Applikationssoftware von Dritten geschrieben wird und zum anderen aber auch das Betriebssystem, was drunter liegt, sich auf Android, dass man da auf Android gegangen ist. Und das ist nicht nur eine Entwicklung, die für Verifone zutrifft, sondern für viele andere Hersteller auch. Auch für Hersteller von anderen Produkten. Ich habe zum Beispiel letztens einen Beamer gesehen, der Android als Betriebssystem verwendet. Und warum macht man das? Man hat dadurch natürlich eine viel größere Flexibilität in der Programmierung von Anwendungen. Man kann auf bestimmte Betriebssystemkomponenten einfach zurückgreifen, die zentral entwickelt werden, die man vorher mit eigenen Ressourcen eben dezentral beim jeweiligen Hersteller entwickelt hat. Drum ist das ein großer Trend. Wie gesagt, vor 5, 6, 7 Jahren hat es angefangen, zunächst in Asien, und ist dann jetzt adaptiert worden auf viele beziehungsweise eigentlich auf alle Teile der Welt.
Ja. Kannst du das vielleicht auch nochmal konkretisieren anhand eines Beispiels aus Händlersicht? Also der Händler würde jetzt auch auf ein anderes Betriebssystem gehen und hätte dadurch auch mehr Flexibilität. Was würde das zum Beispiel konkret bedeuten?
Klar. Der Wechsel von auf ein Android-Betriebssystem bringt eben den großen Vorteil mit sich, dass dieses, wie ich es vorhin gesagt habe, das Device, was den rein dedizierten Einsatzzweck Payment hat oder hatte, dass das jetzt dann geöffnet wird für weitere Anwendungen. Also es kann zum Beispiel sein, eine Kassenanwendung, das kann eine Anbindung an Warenwirtschaftssystem sein, das kann eine Terminierung sein für Auslieferungen, Erfassung von irgendwelchen Zusatzdaten. Und es war immer schon das Bestreben, die Payment-Terminals mit weiteren Funktionen anzureichern. Und die sind halt in der Vergangenheit immer, ich sag mal, nativ in der eigentlichen Applikation mit integriert gewesen, beziehungsweise mit der verknüpft gewesen, sind durch Verifone zum Beispiel als Hersteller programmiert worden und bereitgestellt worden auf entsprechende Anforderungen. Und das Android-Betriebssystem macht es jetzt eben möglich, dass in Anführungszeichen alle möglichen Dritten auf Basis von Toolkits und von Toolchains weitere Anwendungen entwickeln können und dann entsprechend auf den Produkten nutzbar machen. Und das erweitert natürlich den Einsatzzweck dieser Geräte phänomenal. Ich sage immer, der Fantasie sind an der Stelle eigentlich keine Grenzen gesetzt, auch wenn es sich natürlich nach wie vor um ein Professional Device handelt, also für den professionellen Einsatzzweck, wo de facto durch die Prozesse des Händlers und was in einer Filiale oder in einem Einsatzzweck, was da so notwendig und vorgegeben ist, dass das dann entsprechend maßgeschneidert verfügbar gemacht wird.
Wenn du sagst, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, und am Anfang hast du uns das ja auch erklärt, dass die Hardware sich seit den 35, 40 Jahren nicht signifikant verändert hat, außer dass vielleicht eine Tastatur nicht mehr da ist. Glaubst du, dass eine Hardware sich irgendwann sehr stark verändern wird?
Ja, so ein bisschen kommt das darauf an, wie sich der Handel selber verändert. Ich meine, wir kennen alle die Veränderungen von einem Tante-Emma-Laden zu einem Selbstbedienungsladen. Heute haben wir Self-Checkout, autonome Stores, haben wir Automatenverkäufe. Und natürlich geht ein Payment, eine Payment-Anwendung und ein Payment-Device diese Anwendung auch mit. Also Geräte sind heute zum Beispiel optimiert im Sinne des Schutzes, Vandalismussicherheit, Flüssigkeitssicherheit für Self-Checkout. Das heißt, da sind die geänderten und gesteigerten Anforderungen des Handels dann in die Geräte auch eingeflossen und werden dann entsprechend unterstützt. Und wir beobachten sehr genau und arbeiten auch mit Händlern zusammen, was die Anforderungen der Zukunft sind. Also nehmen wir das Thema autonome Stores. Da haben wir nochmal eine erhöhte Anforderung an Vandalismussicherheit, an auch einfache Bedienung, dass der Kunde sich damit zurechtfindet. Also sprich, wenn er eincheckt in einen autonomen Store, dass es klare User-Interface-Anleitungen sozusagen gibt, dass der Kunde auch erstmal in den Store kommt und später auch, ich sage mal, inventursicher den Store wieder verlassen kann. Mhm. Und deswegen verändern sich die Payment-Anwendungen, und ich rede bewusst schon von den Anwendungen und Lösungen, sicherlich auch mit den Anforderungen des Handels insgesamt. Ich persönlich bin mir relativ sicher, dass wir auch in Zukunft insbesondere in hochfrequenten Anwendungsfällen wie Discountern, wie Lebensmittelhändlern, wie Do-it-yourself-Märkten etc. auch dedizierte Payment-Terminals sehen werden, weil der Kunde natürlich auch ein Stück weit einen Kontaktpunkt braucht und ein Vertrauen braucht. Weil, wie ich es vorhin schon gesagt habe, am Ende geht es um das Geld, um das eigene Geld. Und das ist natürlich noch ein sehr spezielles Verhältnis, was da der Kunde mit dem Händler quasi eingeht. Der muss sich ja sicher sein, dass das Geld am Ende des Tages auch rechtssicher sozusagen auf dem Händlerkonto ankommt. Ja, und sicherlich wird sich Hardware verändern. Das hängt zum großen Maß auch davon ab, wie sich der Handel und die Dienstleister des Handels im Payment-Umfeld da entwickeln.
Jetzt haben wir viel über Hardware gesprochen. Du warst aber eben auch schon an dem Punkt, über Betriebssysteme und Apps zu sprechen, was ja auch der zweite Punkt ist, über den du sprechen wolltest.
Genau, also ein Stück weit bin ich ja darauf schon eingegangen. Also wirklich großes Thema ist im Payment-Terminal-Bereich der Wechsel auf das Android-Betriebssystem oder auf die Betriebssysteme, die sich da bieten. Und damit eben die Möglichkeit, weitere Anwendungen für die Hardware bereitzustellen, die über das reine Payment hinausgehen. Und das kann eben all das sein, was die diversen Branchen, die Payment-Terminals einsetzen, verlangen. Wie gesagt, das kann von der richtigen Kassenanwendung gehen bis in Inventurabwicklung, weil Geräte heute auch einen Hochleistungsscanner teilweise haben, bis zu einer Terminierung etc. pp. Also all das, wo jemand sagt, am Frontend im Store möchte ich entweder meinem Mitarbeiter oder auch dem Endkunden eine weitere Anwendungsmöglichkeit bieten, die über die reine Entgegennahme einer Karte oder eines Payments und die weitere Verarbeitung darüber hinausgeht, ist eben mit diesen Geräten dann auf Basis des Android-Betriebssystems möglich.
Okay, dann kommen wir zu Punkt Nummer 3, SoftPOS. Was hat es damit auf sich? Warum möchtest du drüber sprechen?
So, SoftPOS ist ein, ich würde sagen, die nächste Stufe in dieser Entwicklung, in dieser Iteration. Es gibt Leute, die sagen Beyond Hardware. Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Ich würde sagen Beside Hardware, weil die, wie ich es eben schon gesagt habe, die viele Anwendungsfälle im Handel erfordern bestimmte Anforderungen an die Geräte und auch an die Payment-Applikation in ihrer großen Vielfalt, also Abwicklung von Kundenkarten, von Loyalty-Systemen, von Gift-Cards, von Tax-Free-Anwendungen, DCC-Anwendungen etc. pp., die heute alle in Payment-Terminals drin sind.
Was ist DCC?
DCC ist, wir reden ja von mit Fachleuten, die Dynamic Currency Conversion, also all das, all die Zahlungen, die in Heimatwährung abgewickelt werden können, wenn ein asiatischer Kunde in einer Heimatwährung bezahlen möchte und nicht in Euro hier in Deutschland, dann gibt es die Möglichkeit, über Dynamic Currency Conversion das abzuwickeln. So, SoftPOS ist jetzt quasi die Erweiterung und die Umkehr des Terminal-Konzepts und des Payment-Applikationskonzepts in die Richtung, dass eine in Anführungszeichen Off-the-Shelf-Hardware, also ein übliches Tablet, ein übliches Smartphone mit einer Payment-Applikation versehen wird, und zwar mit einer Secure-Payment-Applikation. Ich hatte ja davon vorhin gesprochen, dass die Terminals ein HSM, ein Hochsicherheitsmodul, beinhalten, wo die Schlüssel gelagert werden und für die Verschlüsselung verantwortlich ist. Hier wird das Konzept ein Stück weit umgedreht. Das HSM ist dort zentral. Die Payment-Applikation kommuniziert dann mit diesem zentralen HSM und stellt dadurch die Verschlüsselung und die Sicherheit der Zahlungstransaktion sicher. Und SoftPOS bedeutet unterm Strich, dass ich eben eine in Anführungszeichen handelsübliche Hardware mit einer Secure-Payment-Applikation versehen kann und darüber dann eben Zahlungen abwickeln kann. Das ist für viele Use Cases, wird das ein ein sinnvoller Weg sein? Wird es eine sinnvolle Anwendung sein? Die Praxis wird dann zeigen, wie sich die Verhältnisse da verschieben. Wo Händler sagen, ich vertraue auf dem zertifizierten Hardware-Device und möchte dieses mit der darin integrierten Payment-Applikation weiterhin anwenden. Oder ich wechsle auf eine Soft-POS-Anwendung in Zukunft. Oder ich nutze beide Use Cases parallel, weil meine Filialprozesse und meine Filialinfrastruktur und meine Store-Infrastruktur das entweder erfordern oder ermöglichen oder ich das meinen Kunden eben als Service entsprechend bieten möchte.
Also ich habe das selbst als Kundin auch schon erlebt im Fashion-Bereich zum Beispiel. Wie erlebst du denn da die Händler? Ist das so, dass sie sich so denken, okay, das macht für uns Sinn, wir wollen das auch implementieren, oder gibt es da auch noch viel Zögern und viele Fragezeichen beim Thema Softpos?
Ich persönlich bin der Meinung, das hängt wirklich extrem von dem jeweiligen Setup des Händlers ab, wie er seinen Store und seine Prozesse organisiert, wie er seinen Warenfluss, seine Warenpräsentation organisiert, was er für ein Publikum auch hat. Es gibt viele Stores, die rein aufgrund des Setups, also wie die Ware präsentiert wird, wie der Kunde sich mit der Ware auseinandersetzt, überhaupt nicht dazu geeignet sind, dass es einzelne Mitarbeiter gibt, die mit einzelnen Kunden dann das quasi auf der Fläche machen. Also auch wieder Stichwort Inventurdifferenz. Mhm. Das Thema Diebstahl ist sicherlich nicht eines, was man außer Acht lassen kann an der Stelle. Im High-Fashion oder im High-Value-Bereich sicherlich extrem geeignet. Je tiefer man in der Warenklassifizierung geht und je hochfrequenter auch Läden sind, desto weniger wird es wahrscheinlich zum Einsatz kommen. Es kommt noch eins hinzu, Stichwort Fachkräftemangel oder Arbeitskräfteauswahl. Auch da, ich muss ja sicherstellen, dass jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin mit diesen Devices auch zurechtkommt und vor allen Dingen auch die Zeit hat, sich überhaupt mit diesen Dingen zu beschäftigen. Mhm. Wenn ich also verschiedene, ich sag mal, Drogeriemärkte nehme oder Lebensmittelmärkte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dort primär damit beschäftigt, überhaupt die Ware erstmal eingeräumt zu bekommen. Und jeder Kundenkontakt stört mit Verlaub, also das Wort stört ist vielleicht etwas spitz, aber ist an der Stelle eben hinderlich, was diese Prozesse angeht. Das heißt, jeder Händler muss unterm Strich für sich beurteilen, passt das in meine Prozesse, passt das in meine Ressourcenausstattung und an meine Frequenz auch, an meine Kundenklientel.
Mhm. Und geht im Zweifel lieber auf SCO oder Self-Scanning, ne?
Genau. Mhm. Genau. So, und die Lösungen stehen als solche bereit und sind verfügbar oder werden verfügbar sein. Und ganz am Ende, ich als Vertreter eines Technologieanbieters sage natürlich auch, man muss die TCO, also die Total Cost of Ownership, im Auge behalten. Ein Hardware-Device bringt heute aufgrund der Skaleneffekte, ich hatte vorhin ja schon gesagt, 45 Millionen Devices von Verifone weltweit im Einsatz. Das bringt natürlich Skaleneffekte mit sich, was das Thema Beschaffungskosten oder auch Maintenance-Kosten angeht. Diesen Beweis müssen im Sinne der Integration einer Applikation, einer Payment-Applikation auf ein Non-Secure-Device, den Beweis muss dieses Gesamtsystem natürlich noch antreten. Dass es auch im Langlauf oder gut Englisch im Long Run mindestens genauso gut ist, das wird sich sicherlich noch zeigen.
Mhm. Und was sich auch noch zeigen wird, ist, ob wir in Zukunft mit unserem Gesicht zahlen zum Thema biometrisches Bezahlen. Wolltest du auch noch kommen?
Genau so. Ganz großes Thema aus meiner und unserer Sicht und auch aus der Sicht vieler Händler. Sicherlich noch nicht getrieben aus Deutschland, aber doch schon sehr verbreitet in Asien und aufkommend in Amerika. Das, was wir heute mit unseren Telefonen oder mit den Tablets machen, nämlich das Entsperren oder das Freigeben von Anwendungen und auch von Bezahlungen, von Bankanwendungen zum Beispiel mit einem biometrischen Merkmal. Und das kann das Gesicht sein, Stichwort Face Recognition. Und das kann aber auch die Handfläche sein, Stichwort Palm Recognition. Also eine Venenmustererkennung, damit Zahlungen auszuführen und idealerweise verknüpft zum Beispiel mit einem Kundenkonto, Loyalty-Anwendung, Einkaufskorb, Recherche, bringt für den Händler sehr viele Vorteile, aber eben auch für den Kunden. Er muss hier keine Karte rausziehen aus seiner Geldbörse oder er muss kein Telefon irgendwo dranhalten, sondern er guckt einfach in eine biometrisch enabled Kamera und löst dadurch die Zahlung aus und schließt dadurch effektiv den Verkaufsprozess ab. Und es ist natürlich was sehr Sympathisches und deswegen nennen wir das auch Pay with a Smile. Das bringt eben sicherlich einen Sympathiefaktor. Ja.
Also wenn ich mir das dann so vorstelle, ich gehe entweder zu einer Bedientenkasse oder ich gehe zum SCO und dann sage ich jetzt bezahlen zum Beispiel beim SCO und dann kann ich auswählen, wie ich bezahlen möchte. Das wäre ja dann quasi trotzdem mit Karte, nur dass ich anders identifiziert werde, oder?
In der Tat. Also ich habe ein hinterlegtes Zahlmittel in einem Kundenkonto und die Anwendung im Frontend, im Store, interagiert eben quasi mit dem Kundenkonto, mit dem Authentifizierungsmerkmal des Gesichtes oder der Handfläche, des Venenmusters. Und wie gesagt, es bringt, was das Thema Schnelligkeit angeht und was das Thema Verlässlichkeit angeht, wahnsinnige Vorteile für den Händler und ist eben für den Kunden dadurch, dass es heute schon sehr vertraut ist durch millionenfache Entsperrungsvorgänge an Telefonen, auch eine vertraute Anwendung. Und es gehen nicht nur Payment-Anwendungen dahin, sondern auch zum Beispiel die Deutsche Lufthansa hat Check-in-Gates oder Boarding-Gates an Flughäfen, teilweise in Hamburg, in München, heute schon mit biometrischen Zugangssystemen ausgestattet, sodass ich mit anstelle einer Bordkarte, einer physischen oder in einer App, eben mit meinem Gesicht boarden kann. Das ist natürlich eine feine Anwendung.
In Deutschland habe ich das aber noch nicht wahrgenommen. Ist das überhaupt erlaubt?
Also erlaubt ist all das, was rechtlich zulässig ist und für den Datenschutz. Und Datenschutz spielt da halt eine extrem große Rolle, weil in irgendeinem System sind ja dann die persönlichen Daten, also sprich auch die Zahldaten des Kunden hinterlegt. Und dafür haben wir ja unsere DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, beziehungsweise den europäischen Mantel dazu. Und natürlich müssen diese Gesamtsysteme diesen Anforderungen der DSGVO dann entsprechen. Und wenn sie das tun, ist es natürlich dann entsprechend erlaubt, ja.
Okay, dann ist für mich die Frage, wie schätzt du das ein, warum wird es noch nicht verwendet? Also es ist für mich noch nicht wahrnehmbar, dass es umgesetzt wird.
Naja, neue Entwicklungen und Innovationen müssen sich natürlich entwickeln, beziehungsweise werden entwickelt, werden bereitgestellt und müssen adaptiert werden. Und wenn ich jetzt mal auf Payment speziell gucke, da haben wir natürlich das Thema, so wie es auch heute im traditionellen Payment schon ist. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, auf der einen Seite ist der Kunde mit seinem Konto, mit seinem Geld und auf der anderen Seite ist der Händler mit seiner Ware und seinem, was er verkauft und wofür er das Geld des Kunden bekommt und was dann auf dem Händlerkonto quasi landen soll. Und diese beiden Punkte muss ich ja zusammenbringen. Ja, die erste Seite ist quasi im Fachbegriff die Issuing-Seite. Das heißt, ich muss eine Zahlmethode etablieren, wo das Gesicht als Zugangsmedium akzeptiert wird. Und auf der anderen Seite muss ich dann den Gesamtprozess eben etablieren, dass das Geld des Kunden oder Kundin auf dem Händlerkonto landet. Ja, und die beiden Dinge müssen entwickelt werden, müssen akzeptiert werden, müssen adaptiert werden. Und da wird es Early Birds geben und First Mover geben. Mhm. Und vielleicht, könnte man jetzt drauf wetten, ob sich das dann in der Fläche etabliert, vielleicht ist das halt eine Methode, wie wir in Zukunft das generell oder flächendeckender machen, das Thema Payment. Dass man das halt eine Weiterentwicklung, wenn man mal wieder zurückguckt, wir hatten mal einen Scheck, wir hatten mal eine Magnetstreifenkarte, wir hatten eine Chipkarte oder haben sie immer noch. Wir haben eine kontaktlose, eine NFC-Karte, wir haben jetzt Wallets, NFC-Wallets, wir haben Token und das Frontend wäre dann quasi in Zukunft, oder nicht wäre, sondern ist dann in Zukunft das Gesicht, ist die Biometrie, der Prozess dazwischen Läuft auf den üblichen Schienen ab. Das kann klassischer Zahlungsverkehr sein oder natürlich auch in Zukunft Instant Payments. Das definiert dann der Gesamtprozess.
Ja, ich bin mal gespannt. Meine Tochter ist 2. Vielleicht bezahlt die irgendwann selbstverständlich mit ihrem Gesicht. Und ich bin dann die Omi, die davon erzählt, wie wir früher noch unsere Karte ans Gerät gehalten haben. Also es entwickelt sich immer weiter. Michael, nächste Woche geht's zum Payment-Kongress. Bist du dann so ein Typ, der mehr so am Stand ist? Oder gehst du auch komplett ins Programm, guckst dir alles an? Wie ist so dein Userverhalten auf dem Payment-Kongress?
Du hattest ja auch vorhin gefragt nach der Moderation, nach Payment-Kongress allgemein, wie der sich entwickelt hat, was ich natürlich extrem spannend finde und auf der anderen Seite aber auch schon fast wieder schade. Es gibt ja viele, neben den eigentlichen Vorträgen, viele Breakout-Sessions. Und ich persönlich bin zu deiner Frage, bin so ein Typ, ich würde am liebsten alles mitbekommen und überall sein. Das geht aber gar nicht mehr. Man kann ja nicht in den verschiedenen Breakout-Sessions gleichzeitig sein. Also ich liebe sowohl die persönlichen Gespräche in den Pausen oder ich gebe es zu, auch teilweise dazwischen. Ich liebe die Vorträge und ich mag die Breakout-Sessions von der Seite. Ich, wie gesagt, versuche überall zu sein. Und von der Seite große Vorfreude auf den Payment-Kongress.
Ja, sehr gut. Das werden 2 volle Tage. Dann sehen wir uns auch wieder nächste Woche. Ich danke dir.
So wie du. Vielen Dank auch.
Ja, das war die letzte Folge des Payment-Specials. Und ich wünsche jetzt allen Besucherinnen und Besuchern des EHI-Payment-Kongresses eine mega coole Veranstaltung. Es hat mir sehr Spaß gemacht, das Special zu moderieren. Zu Gast waren PayOne, Unsa, Verifone und FobaPay. Die alle könnt ihr auch treffen auf der Konferenz nächste Woche. Ja, und wer mehr will von unserem Podcast, abonniert gerne unseren Kanal. Jeden Mittwoch erscheint eine neue Folge. Wir sprechen mit Handelsunternehmen, wir sprechen mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen. Abonniert unseren Kanal, wir hören uns gerne wieder.
Mit unserem Wissen die Zukunft des Handels gestalten. Dafür forschen wir. EHI. Gemeinsam besser handeln.